So, haben wir uns sortiert. Fast. Ja. Gottes Wort schafft Neues. Das ist unser Thema diesen Monat in der Predigtreihe. Ich habe eine Idee gehabt für eine Predigt und habe erst gedacht, das passt doch gar nicht so richtig dazu. Gottes Wort schafft Neues. Und dann ist mir aufgefallen, doch genau das ist eigentlich gemeint. Erweckung ist nämlich mein Thema heute. Und Gottes Wort schafft Neues und Erweckung ist doch eigentlich genau das, was zusammengehört. Ja, dass Gottes Wort uns erweckt und aufbaut und Neues schafft in uns und mit uns und durch uns. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Neues Denken, eine neue Einstellung, einen neuen Blick. Und das erhalten wir doch dadurch, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und über sein Wort nachsinnen. Und damit ist ja eigentlich schon alles gesagt und ich wäre schon am Ende der Predigt. Aber ich möchte gerne über Erweckung noch ein bisschen was ausführen, meine Gedanken dazu noch euch mitteilen. Was ich sage, könnt ihr in Gottes Wort auch nachlesen und überprüfen. Das ist eure Aufgabe als Hausaufgabe. Ich habe wenig Bibelstellen heute mitgebracht. Aber es ist ja immer so, dass man eigentlich das, was man hört, sowieso überprüfen sollte an Gottes Wort und nicht einfach sich irgendwas erzählen lassen sollte. Ne? Also zum Thema Erweckung. Schenk Erweckung. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Das haben viele Gemeinden vor vielen Jahren fast in jedem Gottesdienst gesungen. Und heute hört man eigentlich das Lied nicht mehr. Und diese große Erweckungserwartung, die damals im ganzen Land zu spüren war, ist eigentlich vergangen. Ich habe mich gefragt, was passiert ist. Ob wir vielleicht auf dem langen Marathon müde geworden sind? Ob uns die überall herrschenden Krisen vielleicht so in Atem halten, dass wir überhaupt nicht mehr nach vorne sehen können? Oder haben wir vielleicht enttäuscht aufgegeben, weil die Erweckung doch nicht so gekommen ist, wie wir uns das vorgestellt haben? Die Frage ist aber, wie genau haben wir uns denn Erweckung eigentlich überhaupt vorgestellt? Und brauchen wir überhaupt Erweckung? Ja, ich denke, das ist eindeutig. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir Erweckung brauchen. Die Frage ist nur, wie diese Erweckung aussieht. Wenn man die deutschen Gesetze, Regelungen und Verordnungen sich anguckt, dann stellt man fest, dass am Anfang immer erstmal alles definiert wird. Es muss immer für alle klar sein, dass alle das Gleiche unter einem bestimmten Begriff verstehen, sonst redet man aneinander vorbei oder versteht sich überhaupt nicht. Deswegen sollten wir Erweckung vielleicht auch definieren oder beschreiben. Und das möchte ich heute versuchen, ein Stück. Vielleicht das Interessanteste ist, Erweckung in dieser Form, wie wir uns das vielleicht vorstellen, kommt in der Bibel gar nicht vor. Ist das überraschend? Wie kommt es, dass über Generationen hinweg eine Erweckungsbewegung erstanden ist, dass, wie eingangs gesagt, darüber Lieder gesungen wurden und dafür gebetet wurde, wenn es in der Bibel so gar nicht vorkommt? Das kann ich nicht erklären. Ich bin auch kein studierter Theologe. Vielleicht weiß der Thomas dann mehr dazu. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, wie wir uns üblicherweise die Erweckung bisher vorgestellt haben. In den Predigten, die ich über Erweckung gehört habe, in den Predigten und in den Liedern, ging es darum, dass die Menschen wieder zu Gott umkehren, und zwar nicht nur Einzelne, sondern am besten in Massen. Ähnlich wie es war, als sich nach einer Predigt der Jünger an einem einzigen Tag 3000 Menschen bekehrt haben. So haben wir uns das wahrscheinlich immer vorgestellt, ich zumindest. Die Menschen strömen in Massen in unsere Gemeinde, es herrscht Lebendigkeit und Trubel, die Welt wird wieder ein Stück besser. Eine Erweckungsbewegung, von der jeder nur träumen kann. Und sind wir ganz ehrlich, mit einer solchen Vorstellung verbunden ist natürlich auch die Hoffnung, dass wir dann alle in Harmonie leben, dass wir in der Gesellschaft anerkannt sind, weil wir eine große Bewegung sind, dass wir überall Freunde haben und nicht im Gegenwind oder gegen den Strom schwimmen. Nicht mit Widerständen kämpfen müssen und schräg angeschaut werden, wenn wir unser Christsein bekennen. Das ist also richtig schönes, harmonisch und angenehm. Aber leider ist das natürlich überhaupt nicht so. Wenn wir uns in der Welt umschauen, da wo die Menschen in Scharen in die Gemeinden strömen und wo die Gemeinden tatsächlich exponentiell wachsen, da wo Tote auferstehen, wo Kranke heil werden, Dämonen ausgetrieben werden und andere große Zeichen und Wunder geschehen, ausgerechnet da herrscht Hungersnot, Armut, Krankheit, Elend und Verfolgung, Folter und Mord. zum Beispiel in China oder in Afrika. Das hat also nichts mit der Erweckung zu tun, wie wir sie uns vielleicht wünschen oder wie sie eben beschrieben hat. Schauen wir andererseits in die Bibel, finden wir, wie schon gesagt, diesen Begriff so nicht. Erweckung findet dort immer nur in der einzelnen persönlichen Beziehung zwischen Gott und einem Menschen statt. Gott spricht eine Person direkt an und diese reagiert und stellt sich zur Verfügung für eine Aufgabe, die Gott ihr gibt. Die Folge davon ist oft überwältigend. Die Erweckung selbst betraf aber individuell einen Einzelnen. Das ist doch schön, dann können wir uns ja zurücklehnen und können zusehen, denn Gott hat ja bestimmt auch heute noch verschiedene Personen, die er erwecken und durch die er handeln will, oder? Naja, in Matthäus 28, Vers 19 und 20 steht, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wenn Jesus das zu seinen Jüngern sagt, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind nicht seine Jünger, dann gilt der Auftrag nicht für uns, oder wir sind seine Jünger, dann haben wir einen klaren Auftrag. An dieser Stelle reden wir uns immer gern heraus, dann kommen solche Sachen wie, naja, ich bin aber nun mal nicht der Typ, der vor Menschen sprechen kann. Oder ich kann doch nicht nach Afrika oder sonst wohin reisen und missionieren. Wir kommen mit unserem Alter, mit unserem Beruf, mit unseren Zweifeln, mit unserer Zeitnot, mit unseren sonstigen Aufgaben, mit allem Möglichen. Und ich glaube, damit muss Schluss sein. Wenn wir nochmal die Bibel zu Rate ziehen, könnt ihr euch an irgendeine Stelle erinnern, an der Gott einen Menschen mit etwas beauftragt hat und dieser dann daran gescheitert ist. Das waren riesige Herausforderungen. Ein Volk von einem herrschsüchtigen, übermächtigen Pharao wegzuführen, der es mit seiner ganzen Armee verfolgt und das dann 40 Jahre in der Wüste rumzuführen, das war kein Zuckerschlecken. Ein ganzes Land voller Riesen einzunehmen und eine uneinnehmbare Stadt wie Jericho es war sicher kein Sonntagsspaziergang. Mit einer Steinschleuder als Junge gegen einen Mann von, selbst nach konservativer Schätzung, mindestens 2,40 Meter, Größe, dessen Rüstung allein 55 Kilo gewogen haben muss, ist mehr als nur ein Murmelspiel. Ganz zu schweigen von den Jüngern, die Dämonen ausgetrieben haben und krank gehalten. Die Aufträge von Gott an uns Menschen erfordern also schon immer Übermenschliches. Und genau das Übermenschliche hat Gott schon immer denjenigen zur Verfügung gestellt, die für ihn zur Verfügung standen. Es kann also niemand kommen und behaupten, Gottes Auftrag an ihn wäre zu herausfordernd, oder würde die eigenen Möglichkeiten überschreiten. Die eigenen Kräfte immer. Die eigenen Möglichkeiten nie. Denn unsere Möglichkeiten sind in Gottes Kraft und für ihn ist nichts unmöglich. Warum kommen wir Gottes Auftrag also so wenig nach? Weil wir, ich habe es am Anfang schon gesagt, Erweckung brauchen. Was für eine Erweckung? Ich habe am Anfang gesagt, wir brauchen eine Definition von Begriffen, damit wir alle das Gleiche darunter verstehen. Also wie definiere ich jetzt Erweckung? Vielleicht kennt ihr diese Situation. Ihr seid auf der Autobahn unterwegs, schon eine lange Zeit. Es ist vielleicht sogar späte Nacht. Vielleicht seid ihr auf der Rückfahrt vom Urlaub oder von einer Feier oder einem anstrengenden Meeting. Ihr rollt vor euch hin, der Motor brummt gleichmäßig, es ist ausnahmsweise auch mal sehr wenig Verkehr. Und ihr denkt daran, wie es eben war und was ihr dann bei der Ankunft macht. Im Radio läuft schöne Musik und auf einmal steckt ihr auf und befindet euch auf der Standspur. Oder plötzlich ganz weit links, fast an der Mittelleitplanke. Was für ein Schock. Jetzt seid ihr garantiert erst einmal wieder wach. Der eine oder andere kennt es vielleicht sogar noch schlimmer und er ist erst aufgewacht, als es wirklich gekracht hat. Das ist die Erweckung, die ich meine. Das Aufschrecken aus unserer Routine, aus dem vor sich hinleben, aus dem gewohnten Ablauf. Das Herausfallen aus der eigenen Komfortzone, wo wir ein Stück von unserer Bequemlichkeit aufgeben müssen. Wo wir Gewohntes hinter uns lassen müssen, herausgefordert und vielleicht sogar aufgeschreckt werden. Wo wir unter Umständen erst einmal hilflos sind und nicht weiter wissen. Wo es vielleicht sogar kracht. Ich habe eine tolle Andachtsserie gelesen, die hieß Stör uns, Herr. Da ging es genau darum. Ich glaube, dass wir Christen hier in Deutschland, wir hier in unserer Gemeinde, ich persönlich, oft genauso wie bei der geschilderten Autofahrt unterwegs sind. Wir kommen von einem schönen Event, vielleicht war es unsere Bekehrung, vielleicht eine tolle Gemeindekonferenz oder eine Freizeit, vielleicht ein persönliches Gotteserlebnis. Und dann sind wir auf dem Weg zurück in den Alltag, vielleicht auch erfüllt von dem Gedanken an das, was war. Vielleicht aber auch einfach schon wieder mit den Gedanken im Alltag, in der Routine. Und dann rollen wir vor uns hin, alles läuft glatt. Samstags Gottesdienst, nette Leute treffen. Morgens kurz die stille Zeit, beten vor dem Essen. Im Hintergrund spielt die Lobpreismusik. Und dann kommt Corona. Oder der Ukraine-Krieg. Oder die Gasknappheit. Oder die Klimaerwärmung. Oder die Inflation. Und wir schrecken hoch. Manche sehen nur das Ende der Welt kommen. Manche fangen an, von Endzeit zu fasen. Aber wir leben ja schon in der Endzeit. Wir leben in der Endzeit, seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Also schon seit 2000 Jahren läuft die Endzeit. Warum merken wir das erst, wenn mal was bequem an unserem bequemen Sofa rüttelt? Nein, ich glaube vielmehr, das sind die Dinge, die uns wachrütteln sollen. Das ist das Aufwachen nach diesem Sekundenschlaf im Auto. Das kann auch Krankheit sein, Streit, Fragen, die uns quälen. Wir schrecken hoch und merken auf einmal, wir sind ja eingeschlafen. Wir sind fast von der Spur abgekommen. Stör uns, Herr. Wir sollen gestört werden aus unserer Routine. Gott hat uns was zu sagen. Gott hat einen Auftrag für uns. Gott hat einen Auftrag für dich. Schau dich nach rechts und links. Für dich. Wisst ihr, es gibt einen gängigen Spruch, der lautet, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Ich mag den Spruch überhaupt nicht. Warum mag ich den nicht? Weil er nicht stimmt. Das Problem ist, wenn ich glaube, dass Gott die Berufenen begabt, dann muss ich doch warten, bis ich meine Berufung erlebe. Ich warte auf den brennenden Busch wie bei Mose oder dass ich vom Pferd falle und erst noch blind bin wie Paulus oder dass mein Esel stehen bleibt und mit mir spricht wie bei Bileam. Das Problem ist, nur das wird wahrscheinlich so nicht passieren. Und deshalb kann ich mein Leben lang bequem im Sessel sitzen bleiben, denn offensichtlich bin ich ja nicht berufen, oder? Aber das stimmt ja nicht. Wir haben ja unsere Berufung schon. Die steht in der Bibel. Und zwar genau da, wo ich es eben schon gelesen habe, nämlich in Matthäus 28. Geht hin in alle Welt. Das ist unsere Berufung als Jünger Jesu. Also die Berufung haben wir, auf die müssen wir nicht warten. Und die Begabung? Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir noch was. Gott begabt nicht die Berufenen, sondern er beruft die Begabten. Warum das? Weil er die Leute, die er berufen möchte, zuerst einmal begabt. Mose sollte das Volk Israel aus der Verbannung und der Gefangenschaft in Ägypten führen. Was passierte vorher? Mose wurde als Findelkind von der Tochter des Pharao aufgefunden und am Hof des Pharao großgezogen. Er hatte also schon die höchste staatliche Ausbildung und die besten Beziehungen in das Haus des Pharao, bevor er Gott im brennenden Dornbusch begegnet ist und ihn dieser dort berufen hat. David sollte König von Israel werden. Er war aber vorher schon Hirte, lernte zu kämpfen, lernte mutig zu sein, sich durchzusetzen und auf Gott zu vertrauen, bevor er zum König gesalbt wurde. Und er diente bei Saul am Hof, bevor er selbst König wurde. Außerdem hat er dazwischen noch viele Jahre Not und Verfolgung erlebt, die ihn geformt und geprägt, ihm vor allem große Demut gelehrt haben, bis er dann tatsächlich regieren konnte. Paulus war ein gebildeter, vermögender und gesetzestreuer Jude mit römischem Bürgerrecht. Er war der griechischen, aramäischen und hebräischen Sprache mächtig und studierte als Schüler des Gamaliel in Jerusalem. Er gehörte als eifriger, gesetzestreuer Jude zu den Pharisäern und hatte eine beste theologische Ausbildung. Er war absolut bibelfest in dem, was damals die Heilige Schrift war. Er war also mit den heutigen Worten ein bestens studierter Theologe, bevor Gott ihn zum Missionar berufen hat. Deshalb konnte er auch dann später Jesus so gut als den versprochenen Messias aus dem Alten Testament herleiten und das belegen. Ich könnte jetzt noch mehr Beispiele bringen, aber dann würde ich den Rahmen sprengen. Ihr werdet das überall in der Bibel feststellen, dass die Menschen, bevor sie eine besondere Aufgabe von Gott bekommen haben, bereits in ihrem Lebenswerk geformt, geprägt und begabt wurden. Also warte nicht auf die Berufung, die hast du, wie gesagt, schon. Und die Begabung? Du musst kein studierter Theologe sein, du brauchst kein gewandter Redner zu sein oder begabter Musiker oder berufener Heiler. Du musst ja niemanden nachahmen. Das ist extrem wichtig. Du musst niemanden nachahmen. Gott hat für dich individuell, auf dich zugeschnitten, eine Aufgabe. Die kann niemand so gut erfüllen wie du. Deshalb hat er dich genau so gemacht, wie du bist. Und deshalb hat er dich schon jetzt mit allem ausgestattet, was du dazu brauchst. Das hast du vielleicht bisher noch nicht gemerkt. Und du glaubst es vielleicht deswegen nicht. Aber schau auf dein Leben. Was hat dich geformt? Was hast du erlebt? Gutes und Schlechtes. Was hast du daraus gelernt? Womit bist du begabt? Was kannst du? Wie wurdest du ausgebildet? Was machst du gerne? Wofür kannst du dich begeistern? Das sind die Dinge, mit denen Gott dich gebrauchen will. Es braucht also gar nichts Neues, nur das, was du schon hast. Und das, was du nicht hast, musst du auch nicht können oder machen. Wenn du etwas dazu lernen willst, wird Gott dich schon an das heranführen, also bleib entspannt. Aber bleib nicht bequem. Zurück zur Erweckung. Warum sind wir eingeschlafen? Was bremst uns? Was bremst mich oder dich persönlich? Wie gesagt, Erweckung in der Bibel ist nie ein Massenphänomen. Es geht immer nur darum, dass einzelne Personen angesprochen werden. Darum geht auch nicht die Frage darum, warum die Gemeinde oder wir in Babenhausen oder wir Christen eingeschlafen sind, sondern warum ich eingeschlafen bin. Es gibt vieles, was uns bremst oder zum Einschlafen bringen kann. Wenn wir bei diesem Bild von dem Auto auf der Autobahn bleiben, kann man das an einigen Sachen ganz gut zeigen. Vielleicht die Müdigkeit. Vielleicht hast du zu lange selbst am Steuer gesessen. Vielleicht hast du aus eigener Kraft versucht, deine Aufgabe zu erfüllen. Vielleicht brauchst du auch einfach mal Erholung. Du musst irgendwo mal selbst wieder Kraft herbekommen. Vielleicht solltest du einfach mal eine Pause machen und dann mit neuer Kraft weiterfahren. Vielleicht solltest du dich auch abwechseln. Vielleicht musst ja gar nicht du alleine fahren, sondern es gibt andere, die du auch mal ans Steuer lassen kannst. Vielleicht ist es auch nicht deine Aufgabe zu fahren und das sollte generell ein anderer steuern. Du hast möglicherweise was anderes zu tun. Vielleicht ist es die Egozentrik. Manchmal sind wir unterwegs und nehmen gar nicht wahr, dass auch andere Leute mitfahren wollen. Vielleicht sitzen wir im Auto und haben die Türen geschlossen, obwohl draußen noch Leute stehen, die wir einladen sollten. In der Bibellese Stör uns Herr, die ich eingangs erwähnt habe, schreibt der Autor, viele Gemeinden, die um Erweckung beten, haben das Schild Bitte nicht stören an der Tür hängen. Bist du offen dafür, dass andere Leute sich zu dir ins Auto setzen? Dass Fremde in die Gemeinde kommen, die nicht so ticken wie wir? Oder stören die unseren Ablauf? Können wir uns auf andere einlassen oder reden wir nur mit denen, die auf unserem Level sind? Ein Beispiel ist das Autoradio. Es ist schön, entspannend, tolle Musik zu hören. Ich kann dabei so richtig abschalten. Aber wenn uns die Stimmung einlullt und wir abschalten, bekommen wir nicht mehr mit, was um uns herum passiert. Wir dösen weg und schon sind wir auf der Gegenspur. Schöne Stimmung macht Spaß, aber sie darf nie das Ziel sein. Wenn es mir nur darum geht, mich in der Gemeinde so richtig wohl zu fühlen, dann habe ich den Sinn von Gemeinde nicht verstanden. Das heißt ja nicht, dass es immer unruhig sein muss und bedrohlich oder aufrüttelnd. Unsere Seele muss auch mal zur Ruhe kommen und das kann sie bei guter Stimmung sehr gut. Aber das ist weder das Ziel noch der Selbstzweck des Christseins. Wenn ich müde im Auto bin, drehe ich manchmal auch das Radio so richtig auf. Tolle Rockmusik bei Nacht, auf der Fahrt Richtung Urlaub, das ist was Feines. Blöd ist nur, wenn dann ein Rettungswagen kommt oder ich nicht rechtzeitig mitbekomme, dass hier Leute in Lebensgefahr sind und gerettet werden sollen, dann habe ich ein Problem. Wenn die Stimmung in der Gemeinde alles übertönt und ich vor lauter Bedürfnis, mich toll zu fühlen, nicht erkenne, dass hier Menschen aus Lebensgefahr gerettet werden sollen, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich sogar die Rettungsaktion stören. Vielleicht geht mir das Benzin aus. Es gibt Autos, die kommen mit einer Tankfüllung 500 Kilometer weit oder 700, manche auch über 1000. Egal wie weit, irgendwann müssen sie wieder tanken. Wenn ich meinen Glauben nur sonntags im Gottesdienst auftanken will, dann ist es so, als wenn ich versuche, mit dem Auto 2000 Kilometer zu fahren, ohne zu tanken. Unser Glaubenstank füllt sich aus der Beziehung mit Gott. Eine Beziehung lebt umso mehr, je mehr ich mich mit dem anderen beschäftige. Wir fahren nur dann immer mit gut gefülltem Tank, wenn wir permanent die Beziehung zu Gott leben. Sonst fahren wir irgendwann auf Reserve und irgendwann gar nicht mehr. In Psalm 63, Vers 6 steht, wenn ich mich zu Bett lege, denke ich an dich. Wenn ich erwache, rede ich von dir. David beschäftigt sich also scheinbar permanent mit Gott und so soll es auch sein. Manchmal sind wir auf der falschen Spur. Kennt ihr das? Manchmal bin ich so im Gespräch vertieft, dass ich auf einer Strecke, die ich eigentlich täglich fahre, die Ausfahrt verpasse. Juliane kann davon ein Lied singen. Passiert mir öfter. Das ist mir sogar schon allein im Auto passiert, wenn ich sehr in Gedanken war. Umso schwieriger ist es, irgendwo hinzufahren, wo ich noch nie war. Das geht nur, wenn ich zwischendurch immer mal wieder auf die Karte sehe. Und selbst beim Navi ist es ja nötig, ab und zu mal drauf zu schauen, weil die Ansage manchmal auch nicht so ganz eindeutig ist. Weil ich als Christ auch zu einem Ziel unterwegs bin, an dem ich vorher noch nie war, kann ich natürlich nicht wissen, wo es lang geht, wenn ich nicht die Wegweisungen beachte. Deshalb ist es so wichtig, dass ich mich nicht in mein Gedankenkarussell verliere oder nur im Gespräch mit anderen vertieft bin, sondern dass ich mich immer wieder korrigieren lasse. Durch die Bibel, durch andere Christen, was ich aber an der Bibel prüfen soll, durch Gespräch mit Gott, durch Hören auf seine Worte und Eingebungen. Vielleicht bin ich auch rückwärts gerannt. Im Auto wird es sehr gefährlich, wenn ich zu viel in den Rückspiegel sehe. Das kann sich jeder vorstellen. Mir ist es sogar schon mal passiert, dass ich einem hinten drauf gefahren bin, weil ich zu lange in den Rückspiegel geguckt habe. Manche Christen schauen, bildlich gesprochen, auf der Autofahrt ständig in den Rückspiegel. Sie bleiben mit ihren Gedanken beim letzten tollen Event hängen, von dem sie kommen. Oder sie erzählen vielleicht gerne von damals, wie es bei ihrer Bekehrung war. Aber das ist vergangen, manchmal schon sehr lange sogar. Wenn wir nicht als Christen vom Weg abkommen oder einen Unfall bauen wollen, dann müssen wir nach vorne schauen, wo wir hinwollen. Wir müssen uns über unsere Aufgabe im Klaren sein und zielstrebig bleiben. Vielleicht schauen wir auch nicht nach hinten, aber unsere Gedanken drehen sich zu sehr um den Alltag. Wir machen uns Sorgen um die Herausforderungen, die uns erwarten und wünschen uns, wir könnten immer im Gottesdienstmodus bleiben, wo wir unter uns sind und so schön abschalten können. Aber wir leben kein Sonntagschristsein. Christian hat ja gerade mit dem Alltag zu tun. Ich sag's mal ganz provokant. Wenn ich im Gottesdienst bequem unter anderen Christen sitze, gesalbte Worte höre und schöne Lieder singe, brauche ich keine Hilfe von Gott. Die brauche ich, wenn ich im Alltag untergehe. Erweckung kann ich nur erleben, wenn ich mich auch wecken lasse. Nicht, wenn ich schön eingelullt in Harmonie und Ruhe vor mich hinschwebe. Apropos Schweben, das ist die andere Seite. Wenn ich beim Autofahren den falschen Luftdruck habe oder schlechtes Reifenprofil, verliere ich die Bodenhaftung und komme schlendern ins Schlingern. Und dann kann so eine Straße auch leicht mal sehr viel zu schmal werden und ich lande im Graben. Manchmal verlieren wir als Christen auch die Bodenhaftung. Und ich meine damit nicht, dass es uns den Boden unter den Füßen wegreißt, wie man so treffend sagt, sondern dass wir alles vergeistlichen, was wir erleben. Natürlich, unzweifelhaft gibt es eine unsichtbare Welt. Ohne Frage finden wir um uns herum auch dort Kämpfe, in denen es auch um uns geht. Natürlich spielt das Übernatürliche in unser Leben hinein und ist mit diesem untrennbar verbunden. Aber bitte, nicht jedes Missgeschick ist ein Angriff vom Satan. Der Satan ist besiegt, das sollten wir nie vergessen. Er hat keine Macht mehr über uns. Wenn es mal was misslingt, uns jemand dumm anmacht oder was kaputt geht, hat das oft einfach mit dem normalen Leben zu tun. Wir leben halt nun mal in einer unperfekten Welt. Die perfekte kommt erst noch. Ich finde es wichtig, dass wir Christen lernen, nüchtern zu leben. Übrigens sagt das genau ja auch die Bibel, dass wir nüchtern bleiben sollen. In 1. Petrus 5, Vers 8 steht, seid nüchtern und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Nochmal, ich habe es gerade gesagt, Satan ist ein für alle Mal besiegt und hat keine Macht mehr über uns. Außer wir geben sie ihm. Also seid besonnen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir von unseren Schwierigkeiten uns nicht aus der Bahn werfen lassen. Übrigens ganz egal, ob es natürliche oder übernatürliche sind. Wir haben jemanden, der mit uns geht. Also wollen wir uns doch nicht verrückt machen lassen und die Dinge so einordnen, wie sie gehören. Nämlich als riesige Versuchungen, die uns bedrohen und aufhalten. Oder als Mauern, die Gott längst überwunden hat und über die wir mit ihm locker springen können. Es gibt viele Dinge, die uns bremsen oder sogar zum Stehen bringen oder die uns so eingenommen haben, dass wir darüber geistlich eingeschlafen sind. Ich finde, es ist Zeit aufzuwachen. Wie ist es mit dir? Ich finde, wir haben nicht mehr viel Zeit, uns um Nebensächlichkeiten zu kümmern. Wer einmal in eine wirklich lebensbedrohliche Notsituation kam, der weiß, dass man dann nicht mehr viel nachdenken und schon gar nicht diskutieren kann. Die Sinne sind dann geschärft darauf, sich auf das Allerwichtigste zu konzentrieren, um zu überleben. Ich bin mal am Matterhorn gewesen und auf einem Eisfeld so in über 3000 Metern Höhe abgerutscht. Und meine Füße hatten keinen Halt mehr. Nur mit den Fingern habe ich im Schnee gehangen. Vielleicht ist das komisch, aber die schöne Aussicht habe ich in dem Moment nicht genossen. Alles, was ich machen konnte, war, mich darauf zu konzentrieren, dass meine Finger halten, bis jemand mit einem Pickel und Steigeisen kam und mich von da runtergeholt hat. Das Problem bei uns Christen ist, glaube ich, manchmal, dass uns gar nicht bewusst ist, dass es hier um eine lebensbedrohliche Situation geht. Weil wir selbst gerettet sind und uns deshalb auch zu Recht in Sicherheit fühlen dürfen und weil wir obendrein hier in unserer westlichen Welt ja auch trotz aller Sorgen und Katastrophen immer noch ziemlich ruhig und sicher leben, ist uns oft gar nicht klar, dass wir um uns herum Menschen haben, alle Menschen, die Gott nicht kennen, die mit dem Tod kämpfen. Ich will mal wenig von dieser Bequemlichkeit wegnehmen, jetzt mal ein bisschen eklig werden, tut mir leid, aber stell dir ein Schlachtfeld vor. Stell dir vor, überall klirren Waffen. Du hörst Menschen keuchen und stöhnen. Du hörst Waffen klirren. Du riechst den Schweiß, du riechst das Blut. Um dich herum sterbende, schreiende, leidende Menschen. Offene Wunden, zerfetzte Gliedmaßen, erbrochenes Gestank. Was auch immer noch. Niemand möchte in der Situation sein. Aber wisst ihr, das ist genau die Situation, die um uns herum gerade stattfindet. In der geistlichen Welt. Ich bin niemand, der pathetisch von geistlichem Kampf spricht, aber ich bin so drastisch, damit wir uns klar machen, dass genau das passiert. Satan zerstört Leben. Er möchte Seelen zerstören. Schau dich um und denk dran, wie viele Menschen du kennst, die innerlich völlig verletzt sind, die mit ihrer Kraft am Ende sind, die in sich gefangen sind, die in Ängsten leben, die zwanghaft gebunden sind, die in völlig kaputten Verhältnissen oder Beziehungen leben, die erblindet sind und keinen Ausweg sehen, die sich in Lügen und Täuschung verstrickt haben, die Masken tragen und sich nicht selbst ins Gesicht sehen können, die getrieben sind vom Zeitgeist, rastlos und haltlos. Das sind die für uns sichtbaren Anzeichen dieses Kampfs. Wir müssen keine Angst haben, Gott hat den Sieg. Aber all die Verletzten auf diesem Schlachtfeld, alle die, die umherirren und Hilfe suchen, die sind noch da. Und um die geht's. Das ist unsere Aufgabe. Und deshalb müssen wir wach sein, damit wir erkennen, an welcher Stelle in dieser Situation Gott uns hinstellen und einsetzen möchte. Und da ist keine Zeit, sich mit Nebensächlichkeiten aufzuhalten oder bequem sitzen zu bleiben. Das hört sich nicht gut an. Das liegt nach Stress, Überforderung, Unbequemlichkeit und Unruhe. Das ist so, ja. Ich predige auch sehr ungern über Erweckung, weil es genau das heißt. Aber es ist so. Was sollen wir? Was wollen wir? Wollen wir nicht, dass Menschen gerettet werden? Und bei aller Unbequemlichkeit, Überforderung ist das nicht. Denn Gott schickt dich niemals zu einer Aufgabe, die du nicht bewältigen kannst. Denk an David, an Mose, an Josua, an Paulus, egal an wen. Keiner von denen hätte seine Aufgabe selbst ausgesucht. Und alleine hätte auch keiner von ihnen sie geschafft. Aber mit Gott haben sie alle Geschichte geschrieben. Ich fasse zusammen. Lass dich aufschrecken durch das Erschreckende, was passiert. Denk nach, was dich geprägt hat, was dich interessiert, was du besonders gerne und besonders gut machst. Überlege, was du gelernt hast und kannst. Und dann setz das für Gott ein. Sag, hier bin ich Herr und stell dich ihm zur Verfügung. Mach dir klar, dass um uns herum riesige Not herrscht und dass die Menschen, die du jeden Tag siehst, dich brauchen, weil sie Gott brauchen, den du ihnen zeigen kannst. Und dann hör darauf, welchen Platz dir Gott gibt. Du wirst dich wundern, was du in deiner Berufung mit Gott noch alles schaffen und erleben kannst. Du bist nicht zu alt, zu unbedeutend oder zu unbegabt. Höchstens zu ängstlich, aber du hast Gott. Zum Schluss möchte ich gerne noch ein Zitat zum Nachdenken mitgeben, was ich im Internet gefunden habe, wo leider der Name des Autors nicht dabei stand. Veränderung tut weh, aber nicht so weh, wie dort zu bleiben, wo man nicht hingehört. Amen.